As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus.
Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von As I See It. Das ist der neue Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus, in dem wir euch das Neueste aus der Informatikforschung verständlich und interessant präsentieren wollen. Und zwar direkt aus erster Hand in Gesprächen mit den Forscherinnen und Forschern hier bei uns am Campus. Mein Name ist Philipp Zapfschramm. Ich mache die Wissenschaftskommunikation am SSI und freue mich sehr, zur heutigen Folge über bildgenerierende künstliche Intelligenzen den wissenschaftlichen Direktor am Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik, Professor Christian Theobald, als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag.
Ja, also egal, ob es jetzt der Papst im Designer-Daunenmantel ist oder US-Präsident Trump, wie er von der Polizei verhaftet wird oder vielleicht Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Piratenaugenklappe, wobei das letzte Bild, glaube ich, echt war. Naja, jedenfalls sind KI-Bilder inzwischen in den medialen Mainstream angekommen und deshalb soll es darum auch in unserer heutigen Folge gehen. Wir wollen uns über Verfahren der künstlichen Intelligenz zur Bildgeneration unterhalten, welche Chancen und Herausforderungen darin stecken und wie man sie eben sinnvoll einsetzen kann. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich dich, Christian, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vorstellen, damit sie überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich denke, man kann mit Recht sagen, dass du ein saarländisches Gewächs bist. Du bist im Saarland aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und hast inklusive deiner Studienzeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bist du seit mehr als 20 Jahren wissenschaftlich aktiv im Saarland. Nach dem Informatikdiplom an der Uni des Saarlandes und einem Master in Edinburgh in künstlicher Intelligenz bist du wieder zurück ins schöne Saarland gekommen und hast an der UDS und am Max-Planck-Institut für Informatik deinen Doktor gemacht. Nach mehreren Jahren als Postdoc und Forschungsgruppenleiter am MPI bist du 2007 als Assistant Professor nach Stanford gegangen und 2009 wieder zurück ins Saarland ans MPI und an die Uni zurückgekehrt, wo du dann seither geblieben bist. Inzwischen bist du zum wissenschaftlichen Direktor am MPI ernannt worden und leitest dort deine eigene Abteilung Visual Computing und Artificial Intelligence. Aber nicht nur das, du bist auch Direktor einer strategischen Forschungspartnerschaft mit Google, die ebenfalls am MPI für Informatik angesiedelt ist, dem Saarbrücken Research Center for Visual Computing, Interaction and Artificial Intelligence. Darüber hinaus hast du bereits mehrere mit Millionensummen dotierte Forschungsförderungen der EU gewonnen und bist national und international für deine Forschung mit Preisen ausgezeichnet worden. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für den Podcast. Und direkt die erste Frage: Was macht den Saarland Informatics Campus und das Saarland so attraktiv, dass du immer wieder zurückgekommen bist?
Ja, also vielen Dank für die nette Einführung. Ja, freue mich sehr auf das Gespräch heute. Nun, es ist natürlich so, dass man als Forscher gewisse Ziele verfolgt, ja, gewisse Dinge umsetzen möchte in seiner Forschung, gewisse Probleme lösen möchte. Und ich habe ja nun die Möglichkeit gehabt, auch einige Orte kennenzulernen, auch in den USA länger gearbeitet. Und ich kannte auch natürlich von früher auch die Umgebung hier, die Kollegialität hier, die guten Forschungsbedingungen, auch die hier am Max-Planck-Institut herrschen. Und das sind einfach das Umfeld hier, dass man sehr viele führende Experten auch international in verschiedenen Gebieten hat. Also es sind viele Faktoren, die letztlich dazu beigetragen haben, das Gesamtpaket auch hier sozusagen längerfristig und auch nochmal größere Dinge aufzubauen, für mich eben sehr attraktiv war. Neben dem Privaten natürlich auch.
Neben dem Privaten natürlich auch. Deine Familie lebt auch im Saarland.
Genau.
Genau, okay. Ja gut, wie wir bereits angesprochen hatten, soll es ja heute um bildgenerierende KI gehen und darum, welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind. Ich denke, man kann sagen, dass 2023 schon irgendwo das Jahr der KI ist, wo die ganze Thematik auch im medialen Mainstream angekommen ist. Und man sagen kann, das Thema auch Tante Erna aus dem Hochwald hat schon mal was von Midjourney, Dolly und Stable Diffusion gehört. Und jetzt mal für den unwahrscheinlichen Fall, dass es unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand gibt, der noch nicht weiß, was das ist. Könntest du mal kurz erklären, was die eben angesprochenen Anwendungen sind, wo man ihnen begegnet und wie man sie benutzen kann?
Genau. Also es ist richtig, wie du sagst. Ich denke, dass es Beispiele sind für Anwendungen, die jetzt auch ihren Weg in den Mainstream gefunden haben, auch zugänglich sind für breite Nutzerschichten. Die speziell angesprochenen Systeme ermöglichen es, hochrealistische oder ich sag mal, oder vielleicht auch einfach künstlerisch interessante Bilder zu erzeugen, die gewisse Eigenschaften erfüllen. Und in dem Fall ist es so, dass man den Inhalt dieses Bilds zum Beispiel einfach mit Text beschreiben kann.
Also ich sagte Modell, generiere mir einen Löwen auf dem Dreirad und drück Enter, genau. Und später habe ich das. Hast du auch schon mal mit so Modellen rumgespielt?
Ja klar, das ist ja auch einfach interessant und macht Spaß und ist auch kreativ.
Weißt du noch, was dein erster Prompt?
Boah, nee, das kann ich, das weiß ich nicht mehr, nee.
Gut, aber wie funktionieren denn diese Modelle auf technischer Ebene? Kannst du das mal versuchen, genau, zu erläutern?
Also es ist tatsächlich so, dass im technischen Detail die Modelle, die dahinter stecken, durchaus unterschiedlich strukturiert sind, aber auf einer ähnlichen Zielsetzung basieren. Also letztlich sind es Varianten im weitesten Sinne von generativen Modellen, die versuchen, den Raum, ja in dem Fall jetzt der Bilder, mathematisch zu modellieren, sodass man daraus Samples ziehen kann, dass man daraus Beispiele ziehen kann. Ja, das waren frühere Modelle, konnten das in einer etwas weniger strukturierten Art und Weise, dass man zum Beispiel gesagt hat, hier ist ein großer Zufallsvektor, also wesentlich eine große hochdimensionale Zufallszahl, und es gibt einem ein sehr realistisch aussehendes Bild, das zu dieser Zahl gehört, praktisch raus. Ja. Das ist natürlich dann, da hat man relativ wenig Kontrolle darüber, was das Ergebnis ist. Was die neuen Modelle natürlich jetzt können, ist, dass man sagt, ich hätte gerne ein Bild, das gewisse Eigenschaften erfüllt, die in Text beschrieben sind. Ja. Und das ist jetzt auch eine neue Funktionalität, die mit verbesserten Modellen verfügbar ist. Ja. Im Einzelnen sind die Algorithmen, die dahinter stecken, im Wesentlichen Varianten von maschinellen Lernverfahren, meistens neuronale Netzwerkarchitekturen, aber da gibt es unterschiedliche Architekturen. Ja? Also da gibt es auf der einen Seite, man nennt das sogenannte Transformer-Architekturen, die im Wesentlichen das als, ja, man kann sich das fast vorstellen wie so eine Art Übersetzungsproblem betrachten, wo man sagt, man hat hier eine Text, im Wesentlichen Zeichenfolge, die ich in eine Bildelementfolge übersetze. Und dann hat man aber auch andere Architekturen, das sind jetzt diese diffusionsbasierten Modelle, Stable Diffusion, wie der Name schon sagt, die im Grunde, man kann das fast einen Verrauschen- oder Entrauschungsprozess in gewisser Weise nachbilden. Ja? Das heißt, es gibt da im Einzelnen durchaus auch methodische Unterschiede.
Nach meinem Verständnis von maschinellem Lernen basieren die ja auf Trainingsdaten, also ja, dass man einem Modell ganz viele Beispielbilder, mhm, reingegeben hat und es hat daraus gelernt, wie sieht so ein Bild aus. Aber genau, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man unendlich viele Beispieldaten von Löwen auf drei Rädern hat. Also wie funktioniert das, dass man mit so einem Textprompt jedes beliebige Bild?
Genau, also das ist natürlich eine der Herausforderungen, dass man sagt, es geht ja beim maschinellen Lernen nicht nur darum, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen großen Beispieldatenbestand und das Einzige, was ich dann machen kann, ist, ich kann nochmal die einzelnen Beispielbilder, die ich reingefüttert habe, nochmal als solche rausziehen, sondern man möchte natürlich die Modelle so strukturieren, dass sie auch generalisieren können, ja, dass sie halt auch neue Strukturen entwickeln können oder neue Strukturen erkennen können, und das ist das, was man jetzt natürlich sieht, ja, man hat, man erkennt, oder das Modell hat halt verstanden, dass gewisse Textbausteine zum Beispiel gewissen lokalen Strukturen entsprechen und hat eben die Möglichkeiten intern entwickelt, diese lokalen Strukturen dann auch auf globaler Ebene praktisch nochmal neu zusammenzusetzen.
Also man hat dann einen riesigen Bilderdatensatz gehabt, der so genau gelabelt ist, dass da steht, das ist die Löwenpfote.
Und wenn genau, in den meisten Fällen sind das tatsächlich große Beispiel-Bilddatenbanken, wo man halt auch die Ground Truth oder die korrekten Bildbeschreibungen hat. Mhm. Und die Modelle, das Ziel der Modelle ist natürlich dann, die Struktur so zu lernen, dass man auch die Informationen, die man dort drin findet, die einzelnen Bausteine, die einzelnen Komponenten im Bild, aber auch im Text neu kombiniert kann und eben entsprechend auch dadurch neue Varianten von Bildern erzeugen kann.
Okay, wir haben jetzt besprochen, dass diese Systeme gut in der Bildgeneration sind, dass sie quasi Übersetzer sind von Text in Bild und dass sie auf gelabelten Daten basieren. Was können sie denn besonders gut und wo liegen die Schwächen von diesen Systemen?
Also ich denke, es ist beeindruckend zunächst mal, dass man eben auf großen Datenbeständen trainierte Modelle können Bilder erzeugen, die als einzelnes Bild eine hohe visuelle Qualität haben, ja, und die auch, das ist sicher ein beeindruckendes Ergebnis. Im Detail sieht man aber schon, dass dort auch noch große Schwierigkeiten existieren. Ja, also man sieht zum Beispiel, wenn man sich viele von den Bildern, die erzeugt wurden, im Detail anschaut, sieht man zum Beispiel, dass auf lokaler Ebene vielleicht noch Fehler sind im Bild. Ja, dass man, ich sag mal, klassisches Beispiel sind Hände mit 6 Fingern. Ja, das sind halt, das heißt, dort ist das Modell nicht stark genug, um sozusagen diese Dinge auch korrekt abzubilden. Ja, wenn man jetzt auch, das andere ist, dass das Modelle natürlich in gewisser Weise auch nur Dinge lernen können, die sie in gewisser Form auch schon mal in den Trainingsdaten gesehen haben und es eine begrenzte Möglichkeit natürlich haben, über das hinauszugehen. Das heißt, man hat typischerweise auch immer eine gewisse Einschränkung in den Daten, in der Verteilung der Daten, die sie gesehen haben, hat dann einen gewissen Bias drin. Das heißt, es gibt zum Beispiel oft gewisse Arten von Szenen, wo dann das Ergebnis nicht so gut ist, weil sie einfach wenig Beispiele dafür gesehen haben. Ja?
Ein beliebtes Beispiel für sowas ist doch zum Beispiel Kinder, die vor das Auto laufen, ist eine Szene, die selten gesehen wird, die man oft haben möchte.
Genau, also diese Szene möchte man natürlich in der realen Welt auf keinen Fall natürlich selbst erleben, aber das bringt natürlich nochmal, das ist ein Hinweis darauf, was natürlich auch eine weitere wichtige Anwendung von diesen generativen Modellen ist, dass sie natürlich in der Lage sind, gewisse Arten von Bilddaten zu erzeugen, die man dann selbst, und da hatten wir ja kurz schon drüber gesprochen, maschinelle Lernverfahren brauchen große Datenmengen, um trainiert zu werden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man möchte einen Algorithmus entwickeln für ein autonomes Fahrzeug, der erkennt, der eine Gefahrensituation erkennt. Ja? Und das ist, heute sind moderne Bilderkennungsverfahren sehr oft eben maschinell, basierend auf maschinellen Lernverfahren. Dann brauche ich dafür Beispieldaten. Ja? Es gibt aber nun gerade diese Edge Cases, gerade diese gefährlichen Situationen, dafür Beispieldaten zu erzeugen, ist ja schwierig. Ja? Ich kann so eine Szene ja in der realen Welt nicht nachbilden. Ja? Man kann das versuchen, zum Beispiel diese Szenen synthetisch zu erzeugen mit computergrafischen Modellen, mit klassischen computergrafischen Modellen, aber durch solche generativen Modelle hat man nun auch neue Möglichkeiten, auch gewisse Trainingsdaten in einer gewissen Struktur eben in großen Mengen auch zu erzeugen. Ja? Da gibt es aber immer noch gewisse Herausforderungen hier natürlich, ja? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, was sind auch Schwächen von den aktuellen Modellen. Man kann auf feingranularer Ebene kann man das nicht sehr gut kontrollieren im Moment, was das Ergebnis dieser Modelle ist, ja? wie die Bilder aussehen, die rauskommen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, ich hätte gerne eine Szene, die folgender Beschreibung entspricht, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bräuchte ein Bild, wo jetzt die Person noch mal ein bisschen weiter rechts ist oder noch ein bisschen weiter links. Das ist eine Granularität, die ist oft schwierig mit den aktuellen Modellen.
Und das liegt daran, weil sie quasi immer ein völlig neues Bild generieren.
Genau, ja. Und es liegt auch daran, dass also diese Modelle, man kann sich das vorstellen, lernen ja sozusagen einen Raum spannen die auf von den Bildern, von den realistisch aussehenden Bildern. Was man aber jetzt genau ja braucht für so eine Anwendung, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist, ich muss in der Lage sein, diesen Raum, den das Modell gelernt hat, in einer sehr strukturierten und auch verständlichen Art und Weise zu durchwandern. Ja? Und das ist eben genau eine der großen Herausforderungen, weil es oft nicht ganz klar ist, was ist genau die Struktur dieses Raums von Bildern, den das Modell gelernt hat.
Ja? Gibt es da schon Ansätze, um das zu verbessern?
Genau, also das ist ein Forschungsproblem, mit dem sich Visual Computing insgesamt gerade beschäftigt, auch hier unsere Abteilung. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem ein Projekt hierzu vorgestellt, was auf der SIGGRAPH gezeigt wurde, was auch durchaus außerhalb der wissenschaftlichen Community für Beachtung gesorgt hat. Das hieß Drag Your GAN. Was wir dort gezeigt haben, ist, wir haben eine ganz bestimmte Art von bildgenerativen Modell, das sogenannte GAN, also ein Generative Adversarial Network, haben wir als Basis genommen und haben ein neues Verfahren entwickelt, wie man genau diesen Raum von Bildern, den das Verfahren lernt, besser und geometrisch durchwandern kann. Ja? Also wir haben also ein neues Verfahren entwickelt, wo man dann interaktiv sagen kann, ich habe jetzt hier ein von dem generativen Modell erzeugtes Bild, aber kann ich zum Beispiel gewisse Elemente von dem Bild an eine andere Position ziehen und das kann ich mit gewissen Constraints, also mit gewissen Interaktionsparadigmen dann machen. Und das war eines der ersten Modelle, das das konnte und das auch so schnell konnte. Und hat dann natürlich auch neue Möglichkeiten eröffnet, diese Ergebnisse von generativen Modellen zu kontrollieren.
Also gezielt zu verändern. Gezielt, ich habe ein Bild und sage, dem Hund, mach den Mund auf und dann, das kann man jetzt damit machen.
Und das wäre jetzt nochmal was das Beispiel auch mit Personen, die auf die Straße laufen natürlich. Da hat man jetzt praktisch die Möglichkeit, sehr viel genauer auch solche von dem Modell synthetisierten Bilder auch zu kontrollieren und gewisse Situationen abzubilden.
wenn ich jetzt sagen kann, ich möchte ein ganz bestimmtes Bild haben, ich möchte den Hund den Mund aufmachen lassen. Habt ihr dann irgendwie mehr verstanden, wie diese Systeme funktionieren? Habt ihr da quasi zur Erklärbarkeit dieser Systeme einen Beitrag geleistet?
Genau, also das ist, also Erklärbarkeit ist natürlich eine wichtige Eigenschaft, Eigenschaft von Methoden, die wir erreichen wollen und das ist eine Aufgabe, die wir uns als Wissenschaftler stellen. Ja? Also wir haben ja, wenn man sich diese klassischen oder diese allerersten generativen Modelle anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass sie in gewisser Weise eine Blackbox waren. Also wir haben halt
Blackbox heißt, man weiß eigentlich gar nicht.
Man weiß nicht genau, wie der Raum strukturiert ist, wie die Modelle wie sie zu ihrem Ergebnis kommen, genau. Und natürlich ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, Drag Your Gan, war eine Möglichkeit, diesen Raum oder die innere Struktur dieses Modells besser zu verstehen. Ja? Und das ist ein wichtiger Schritt in Erklärbarkeit. Erklärbarkeit heißt letztlich, dass ich auch als Mensch sozusagen besser nachvollziehen kann, was der Algorithmus tut. Ja? Und dazu muss man gewisse Dinge neu denken, gewisse Methoden neu aufstellen, um diese Eigenschaften erreichen zu können.
Um mal bei dem Stichwort Erklärbarkeit zu bleiben, also diese eingangs von mir genannten Beispiele vom Papst in der Daunenjacke oder Präsident Trump, wie er von der Polizei niedergerungen wird, das sind ja schon Zeichen dafür, dass man mit bildgenerierender KI auch negative Dinge anstellen kann im Sinne von Desinformation und Falschinformation. Kann man denn KI-generierte Bilder irgendwie erkennen und wird daran geforscht?
Also ganz wichtig nochmal, wir sind ja Grundlagenforscher. Das heißt, wir untersuchen, was sind die mathematischen Modelle, die dahinter stehen, was sind die Eigenschaften, was sind auch die Einschränkungen, die diese Modelle haben. Das heißt, letztlich geht es darum, zu verstehen, was diese Modelle können und was gewisse mathematische Modelle, die dahinter stehen, sozusagen, was ihre Stärken und ihre Schwächen sind. Und natürlich ist auf der einen Seite die Grundlagenforschung hilft uns zu verstehen, wie man praktisch besser synthetisieren kann, wie man besser Bilder erzeugen kann. Aber genau die gleiche Erkenntnis brauche ich auch, wenn ich die Frage beantworten will, wie kann ich ein synthetisiertes Bild erkennen? Und beide Dinge schauen wir uns auch in der Forschung an. Ja? Also letztlich ist die Grundlagenforschung die Voraussetzung für beides. Ja? Und insofern, genau, also das sind beide zwei Seiten sozusagen der gleichen Medaille.
Zwei Seiten einer Medaille. Man kann also die Forschung nicht aufs Eis legen, weil man sagt, davon können negative Anwendungen ausgehen.
Naja, also ich denke, es ist ja so, dass diese Modelle und diese Verfahren entwickelt werden und sie werden ja auch aus gutem Grund entwickelt, weil sie natürlich in vielen Bereichen neue Möglichkeiten eröffnen. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, wir haben natürlich damit eine starke neue Technologie und viele starke neue Technologien haben auch Anwendungsfälle, die man natürlich ganz klar ablehnen muss. Ja? Und ich denke, die Grundlagenforschung schafft die Voraussetzung dafür, dass man eben beides auch tun kann, weil wir das ja auch, also wir publizieren das öffentlich, wir tragen auch zu den Diskussionen bei, wir helfen Expertengruppen in vielen Anwendungsbereichen, um genau diese verschiedenen Aspekte dieser neuen Technologie zu verstehen.
Du hast gesagt, diese neuen Technologien eröffnen viele neue Möglichkeiten. Mhm. Welche positiven Anwendungsmöglichkeiten von so bildgenerierender KI siehst du denn?
Genau. Also ich denke, man muss da wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen das betrachten. Ja, also wir haben jetzt die konkreten Beispiele, die wir gerade ja angeschaut haben, sind, ja, ich sag mal, 2D-Bildgeneratoren. Ja. Da gibt es natürlich sehr viel kreative Einsatzpotenzial, wo es darum auch geht. Wir hatten zum Beispiel jetzt mit Drag Your Gan hatten wir gesehen, dass man, wenn man Bilder in hoher Qualität interaktiv modifizieren kann, man kann im Designprozess neue Entwürfe sehr schnell anschauen, man kann im Architekturbereich neue Entwürfe sehr schnell bauen. Also man hat sehr viele neue Möglichkeiten, um sozusagen Entwürfe und Dinge neu zu entwickeln. Ja. Der andere Aspekt, der vielleicht jetzt nicht so direkt eingängig ist, weil ich denke, viele haben mit solchen Tools schon rumgespielt und haben natürlich gesehen, ja, das ist interessant, also man kann hier kreativ neue Bilder entwickeln. Aber der Aspekt, den ich eben kurz angesprochen habe, dass man nun ein besseres Verständnis der Struktur dieser generativen Modelle hat oder welche Struktur von Bildern die lernen, ist auch in einem anderen Bereich ganz wichtig. Es trägt wiederum dazu bei, dass man Erklärbarkeit, Verständnis von generellen KI-Methoden erhöhen kann. Ich will mal ein Beispiel dazu geben. Wir nehmen das Beispiel autonomes Fahrzeug, könnte auch ein Robotersystem oder ein anderes Computersystem der Zukunft sein, um in Zukunft sicher in der menschlichen Welt agieren oder interagieren zu können mit Menschen, müssen Systeme verstehen, was passiert. Was machen Menschen? Wie kann ich sicher agieren? Und dazu brauche ich zum Beispiel neue Methoden, die aus Bildern die Welt verstehen. Ja? Viele von den modernen Methoden und die stärksten Methoden werden eben basieren auf maschinellen Lernverfahren und brauchen Trainingsdaten. Ja? Und nun ist aber die Frage, wenn ich so ein Verfahren trainiert habe, kann ich auch abschätzen, wo würde das Verfahren, das ich jetzt mit diesem Datenbestand trainiert habe, wo würde es denn fehlschlagen? Oder habe ich überhaupt genug Daten, die genau diese Dinge abbilden, die ich eigentlich abdecken möchte? Ja? Und man hat jetzt mit so generativen Modellen und gerade auch mit neuen Verfahren, die es uns erlauben, sehr kontrolliert diese Bilder zu erzeugen, neue Möglichkeiten, diese Modelle besser zu entwickeln. Also diese Modelle, die letztlich die Welt verstehen sollen, die echte Welt, kann man mit solchen Trainingsdaten, die man aus solchen Modellen synthetisiert, noch mal besser entwickeln. Ja, und das ist eine ganz spannende Perspektive. Man hat bessere Möglichkeiten auch zu verstehen, hier könnte es schiefgehen. Das sind Beispiele, wo es noch nicht so gut funktioniert. Und das kann man hat also hier ganz neue Möglichkeiten, um diese Dinge miteinander zu verbinden. Und das ist das, was wir natürlich als Forscher besonders spannend finden, weil es wirklich einen Real-World-Impact am Ende auch hat. Ist natürlich vielleicht so eine Verbindung, die jetzt direkt nicht so klar ist, wenn man darüber in so einer Art und Weise noch nicht nachgedacht hat.
Der Real-World-Impact ist natürlich ein wichtiges Ziel von Grundlagenforschung. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, Grundlagenforschung ist keine Forschung mit wenigen Anwendungen, sondern eine Forschung, die möglichst viele Anwendungen befähigen soll. Und da stellt sich mir die Frage, du leitest ja jetzt die Abteilung Visual Computing and Artificial Intelligence am Max-Planck-Institut für Informatik. Kannst du uns denn mal einen Einblick darüber geben, welche bildgenerierenden KI-Methoden ihr denn da erforscht? Was macht ihr in eurer Abteilung?
Also bildgenerierende Methoden oder KI-Methoden ist ein Aspekt von dem, was wir tun. Ja, also eine wichtige Zielsetzung für unsere Abteilung ist, dass wir neue Methoden entwickeln wollen, um Modelle der realen Welt zu bauen. Und idealer, also im Wesentlichen aus Sensorik, in unserem Fall sind das meistens Kameras, mit denen wir arbeiten, deswegen auch der Bereich Visual Computing. Man kann sich das so vorstellen, das sind zum Beispiel Modelle der Formen, Geometrie, der physikalischen Eigenschaften, der Bewegungen, die man in der realen Welt sieht oder auch wie Menschen sich bewegen, wie sie interagieren, wie sie kommunizieren. Das sind alles wichtige Elemente der realen Welt, die wir besser verstehen wollen aus Bildaufnahmen. Und idealerweise wollen wir Verfahren, die das sehr effizient können, die das in generellen Umgebungen können, die das aber auch mit idealerweise am Ende vielleicht nur wenigen Kameras können. Ja? Und der Grund, warum man sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt, ist auf der einen Seite, natürlich ist das zum Beispiel eine Voraussetzung für zukünftige intelligente Computersysteme, die sicher und intuitiv mit Menschen interagieren. Letztlich müssen die Welt um sich herum zunächst mal verstehen und modellieren können. Ja, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, dass wir diese Modelle eben nicht nur einfach herleiten wollen, sondern wir sollen sie auch mit gewissen Eigenschaften herleiten. Wir haben ja über das Thema Erklärbarkeit, Struktur in den Modellen schon gesprochen, sodass wir am Ende auch zum Beispiel das einsetzen können, jetzt nochmal den computergrafischen Aspekt, vielleicht Varianten von dem, was wir in der realen Welt gesehen haben, zu erzeugen, auch vielleicht vorherzusagen, was könnten nächste Schritte sein, die passieren. Stellen wir vor, auch in der autonomen Fahren, ganz klassisches Beispiel, was ist wahrscheinlich, was als nächstes passieren könnte. Und das sind und dafür muss man Grundlagen schaffen, dafür muss man methodische Grundlagen schaffen. Und da gibt es noch sehr viele offene Fragestellungen, gerade wenn man es in generellen Szenen nur mit wenigen Sensoren schaffen möchte. Und hier spielt eben genau die Kombination aus KI-Methoden, neuen maschinellen Lernverfahren, aber auch ja, eher klassischen Verfahren, besonders modellbasierten Verfahren, eine wichtige Rolle. Genau.
Du hast gesagt, eine Zielsetzung deiner Abteilung ist das Erfassen und Modellieren der realen Welt mit dem Computer. Und das passt super und ist eine schöne Überleitung zum nächsten Teil unseres Podcasts, in dem künftig unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort kommen sollen, nämlich dem SIC Nerd Talk. Beim Nerd Talk geht es darum, dass ihr mal so richtig drauf losfachsimpelt und uns davon erzählt, woran ihr gerade forscht. Ganz egal, ob Bachelor, Master oder Doktorandenlevel. Und dann sollen uns das die Profs im Interview mal erklären. Den Anfang beim Nerd Talk macht Marc Habermann. Er ist Forschungsgruppenleiter in der Abteilung von Christian und wir hören mal rein.
Nerd Talk. Mein Name ist Marc Habermann und ich bin ein Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Informatik im VCI-Department, geführt von Professor Theobald. Und meine Forschung beschäftigt sich mit dem Thema der Digitalisierung von realen Menschen. Und ein interessantes Problem dabei ist das sogenannte Monocular Human Performance Capture Problem, wobei es darum geht, die Geometrie, Materialeigenschaften und die Beleuchtung des Menschen als auch der Szene anhand von Bilddaten einer RGB-Kamera zu rekonstruieren. Klassisch wird dieses Problem gelöst durch das Minimieren einer Energiefunktion via Analysis by Synthesis, wobei die Variable zum Beispiel die Geometrie ist. Da das Problem aber Ilpost ist, braucht man in der Regel Regularisierer in Form von geometrischer Regularisierung, wie zum Beispiel Isometrie-Constraints oder Laplacian-Constraints, als auch temporale Regularisierer, wie zum Beispiel Constant Velocity oder Acceleration-Annahmen. Ein anderer Ansatz, um das Problem zu lösen, ist ein neuronales Netz zu trainieren, welches ein Bild nimmt und die vorhin genannten Parameter direkt regresst. Das ist effizienter, erfordert aber ein langes und GPU-intensives Training sowie jede Menge Daten. Im besten Fall kann man das Netz supervised trainieren, in den meisten Fällen ist aber nur eine Weak Supervision möglich.
Okay, da habe ich jetzt gar nichts verstanden. Dementsprechend, Christian, kannst du mir und unseren Zuhörerinnen mal erklären, was macht der Marc?
Genau, klar. Also Marc hat ein ganz spannendes Feld beschrieben, in dem er und auch mit dem Team, das er auch leitet hier in unserem Department, auch weltweit führende Arbeiten gemacht hat. Ja. Ich habe das ja eben kurz beschrieben, dass wir uns die Frage stellen, wie kann man die reale Welt modellieren, wie kann man sie vermessen? Ja. Und es ist natürlich klar, ich habe darauf hingewiesen, zukünftige Computersysteme müssen, um in der Welt, um sie zu verstehen, müssen auch natürlich verstehen, was in der Welt passiert. Und natürlich sind die wichtigsten Elemente der realen Welt sind natürlich die Menschen, die in dieser Welt agieren. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Forschungsproblem insgesamt in der Computergrafik, in der Computer Vision, ist das Rekonstruieren, das Verstehen oder das was Menschen in Szenen tun. Ja. Und was er beschrieben hat, ist ein Forschungsthema, in dem er sehr viele Arbeiten gemacht hat. Man nennt das Performance Capture. Da geht es darum, wie kann ich Modelle der Bewegung, wie sich die Oberflächen von einer Person verändern, während sie sich bewegt, wie sich die Bewegung der Person entwickelt in der Szene. Wie kann ich das effizient, genau und in generellen Szenen, aber eben in diesem Fall besonders schwierig, eben nur mit einer Kamera machen. Das ist eigentlich ein hochgradig unterbestimmtes Problem. Ja.
Unterbestimmtes Problem, was genau heißt das?
Unterbestimmt bedeutet, dass es im Wesentlichen so ist, dass viele mögliche Erklärungen der Szene unter Umständen zu dem gleichen Bild führen könnten. Und wir müssen trotzdem versuchen, die richtige Erklärung des Bildes zu finden. Ja. Okay. Und das ist ein ganz schwieriges Problem in unserem Feld. Und das ist vieles in unserer Forschung beschäftigt sich genau damit, wie man trotz dieser sehr spärlichen Informationen, die wir aus den Bildern kriegen, trotzdem gute Lösungen finden können. Ja? Und das auch noch effizient. Was er nun beschrieben hat, ist ja so zwei Methoden, die dahinter stecken. Das eine ist so, wie man das vielleicht klassischerweise gelöst hat, dass man sagt, naja, wir haben ein vorher entworfenes 3D-Modell von der Person und das versuchen wir so an die Bilder dran zu formen, dass es wie das Bild aussieht. Ja, das sind klassischerweise schwierige Optimierungsprobleme mathematisch gesehen, die man da formulieren muss und auch dann sich überlegen muss, wie man dies am besten lösen kann. Das hat Vor- und Nachteile. Ja, das funktioniert, ist von der Berechnung her sehr aufwendig und ist auch meistens so, dass es nur unter gewissen Bedingungen gut funktioniert. Dann hat man aber jetzt neue Methoden, eben maschinelle Lernverfahren, die oft andere Vorteile, andere Vor- und Nachteile haben, ja, die zur Testzeit sehr schnell sind. Ja, die oft auch in generellen Szenen gut funktionieren, aber die vielleicht in dem speziellen Kontext, auf einer speziellen Situation nicht ganz so gut sind wie diese klassischen Verfahren. Ja? Und eine andere Herausforderung bei diesen maschinellen Lernverfahren ist natürlich auch, dass wir sehr viele Trainingsdaten typischerweise brauchen. Also wir brauchen praktisch, um so ein Verfahren zu trainieren, Daten, wo man sagt, hier ist das Bild und das ist die korrekte Lösung hinter dem Bild. Aber das ist genau die Herausforderung, das für generelle Szenen aufzubauen. Also wenn ich das ja könnte, hätte ich das Problem schon gelöst. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja? Und was er nun beschrieben hat und was wir uns in der Forschung auch anschauen, ist genau, wie man diese beiden methodischen Ansätze, also maschinelle Lernverfahren, gerade neuronale Netzansätze und diese klassischen Verfahren neu miteinander verknüpfen kann.
Kannst du uns denn da mal einen Einblick in den Forschungsprozess geben? Wie macht ihr das hier am MPI? Habt ihr da bestimmte Methoden, wie ihr das angeht?
Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass wichtige Komponenten unserer Algorithmen sind maschinelle Lernverfahren oder neuronal netzbasierte Ansätze zum Beispiel. Da haben wir die Schwierigkeit, dass um solche Verfahren in hoher Qualität in generelle Szene einzusetzen, man es nicht klar ist, wo kommen überhaupt gelabelte Trainingsdaten her. Ja? Was wir aber machen in unserem Forschungsprozess ist, wir versuchen letztlich Methoden zu entwickeln, die auch auf generellen Daten, die man einfach in der realen Welt aufnimmt, arbeiten können, wenn man jetzt auch vielleicht keine Ground-Truth-Lösung oder nicht die korrekte Lösung für diese Bilder oder diese Videos kennt.
Ground-Truth-Lösung heißt, dass die Bilder, die man dann dem System füttert, gelabelt sind, wo genau, draufsteht, das und das passiert auf diesem
Bild. Natürlich ist das sozusagen ein schrittweiser Prozess, dahin zu kommen. Ja, also, dass man praktisch die Verfahren auch verbessern kann, wenn man viele Bilddaten hat, für die man aber die richtige Lösung eben nicht kennt. Ja? Und um dahin zu kommen, brauchen wir, um die ersten Schritte zu gehen und um auch unsere Verfahren schrittweise verbessern und auswerten zu können, bauen wir auch neue Setups hier. Wir haben also spezielle Messaufbauten. Wir bauen hier auch ein neues Lab, das nennen wir das Real Virtual Lab, 350 Quadratmeter im finalen Ausbau, wo wir verschiedenste Messaufbauten haben, um letztlich auch Daten in kontrollierter Umgebung aufzunehmen. Zum Beispiel, wenn das Ziel ist, wir möchten ein Verfahren, das nur mit einer Kamera in generell Szene am Ende funktioniert, können wir hier auch Referenzdaten aufnehmen, die kontrolliert mit sehr vielen Kameras aufgenommen werden. Und mit solchen Daten können wir dann wichtige Schritte unternehmen, um letztlich in Zukunft dann schrittweise auf Verfahren zu entwickeln, die unter immer weniger eingeschränkten Bedingungen, also außerhalb des Studios, in generellen Szenen, mit immer weniger Kameras, mit immer schwierigeren Situationen arbeiten können. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Also Daten unter kontrollierten Bedingungen sind auch ein wichtiger Bestandteil unserer Forschung.
Also ihr müsst erstmal sehr viel Aufwand betreiben, um saubere Daten zu generieren und mit denen könnt ihr dann die Modelle trainieren und daraus...
Und diese Modelle, die dann zum Beispiel in gewisser Weise auf diesen sehr kontrolliert aufgenommenen Daten vorentwickelt wurden, können wir dann weiterentwickeln, auch auf weniger strukturierten Daten, die wir dann in der realen Welt aufnehmen. Das ist letztlich das Ziel.
Das ist das Ziel, ein hochmodernes Forschungslabor aufbauen, das die Grundlagen für die KI-Bildanwendung der Zukunft erforscht. Mhm. Das ist sehr interessant. Zum Abschluss dann noch eine Frage, die ein bisschen zum Spekulieren einlädt. Und zwar, was denkst du als Fachmann denn, welche Entwicklungen und Anwendungen kann man in Zukunft im Bereich der bildgenerierenden KI erwarten?
Mhm. Also ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen anders aufgreifen. Bildgenerierende KI, ich glaube, den Begriff würden wir jetzt hier etwas breiter fassen. Ja, also wir reden jetzt hier nicht prinzipiell nur in Anführungszeichen über Modelle, die neue 2D-Bilder in einer gewissen Struktur erforschen, sondern ich habe das ja auch kurz erklärt, dass wir uns auch überlegen oder neue Verfahren entwickeln, wie können wir generativ auch 3D-Szenen erzeugen? Wie können wir hochrealistische 3D-Modelle von Menschen, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, wie sie unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen aussehen, wie sie gestikulieren und so weiter erzeugen? Und das sind viele einzelne Aspekte, wo noch sehr viel Grundlagenforschung notwendig ist. Und ich denke, was wir damit tun, ist, und das eine ganz spannende Sache ist, dass wir Grundlagen bilden für neue Arten und Weisen, wie wir in Zukunft mit Computersystemen interagieren werden. Ich denke, Computersysteme in der Zukunft werden völlig neue Formen. Sie werden uns im Alltag in vielen neuen Arten und Weisen unterstützen. Ja? Und ich denke, wir werden neue Möglichkeiten sehen, mit Computersystemen zu interagieren. Wenn wir zum Beispiel statt über klassische Interfaces einfach mit zum Beispiel mit computergenerierten menschlichen Avataren, die wirklich schon mit uns kommunizieren können in einer Art und Weise, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Ja? Und dafür braucht man eben Grundlagen. Ich denke, ein schönes Beispiel hierfür ist auch, dass wir in Zukunft sicher Anwendungsszenarien sehen, wo wir mit Computersystemen oder auch mit Menschen interagieren, die basierend sind auf, was man im Allgemeinen Merged Reality Technologie nennt, ja? Wo man Räume schafft, wo reale Szenen und computersimulierte Szenen zu verschiedenen Graden miteinander verknüpft sind. Ja, also Augmented Reality oder Virtual Reality sind jetzt Beispiele dafür. Also man nennt es auch Merged Reality, weil das so ein Spektrum ist, ja, wo man Dinge miteinander kombiniert. Und klar, es gibt hier den Begriff Metaverse, der jetzt auch von Firmen erschaffen oder
verwendet wurde. Ja.
Genau. Aber letztlich ist das die Vision dahinter. Und ich denke, das wird neue Arten und Weisen
erzeugen. Metaverse, kannst du das kurz aufschlüsseln?
Metaverse, genau. Also Metaverse ist im Prinzip ein Begriff für einen virtuellen Raum, in dem man interagieren kann. Also in dem Menschen interagieren können, auch miteinander interagieren können, in dem sie neue Arten und Weisen miteinander kommunizieren können, auch ja, ganze neue Wirtschaftszweige auch entstehen können, neue Dinge entwickelt werden können. Und hier kann man vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, was vielleicht eine Instanz von Metaverse auch sein könnte, zeigen. Also wir hatten ja gerade in Corona-Zeiten, hatten wir Meetings oft über Telepräsenz, also über Telekonferenzsysteme gemacht. Das ist ja Videokonferenz letztlich, wo man einfach nur ein Video der Person sieht. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit einer echten Interaktion, wo man vor einer Person steht und die gesamte Bandbreite der menschlichen Kommunikation, die Gestik, die Blicke und so weiter auch sehen kann. Wenn man jetzt aber mit Technologien, wo auch wir mit Grundlagen für erschaffen, neue Szenarien entwickeln könnte, wo man wirklich fotoreale Telepräsenz hat, wo man eine Person, die vielleicht 1000 Kilometer entfernt ist, als virtuelles Bild fotoreal vor einem sehen könnte, aber in ihrer Gesamtheit, in ihrer gesamten Kommunikation, Gestik und so weiter, dann hätte man völlig neue Möglichkeiten, auch Meetings zu machen, Dinge zu entwickeln gemeinsam, auch im Berufsleben. Und vielleicht kann dann auch die ein oder andere Dienstreise, wo wir heute über den Atlantik fliegen, um zu einem Meeting zu gelangen, dann dadurch auch ersetzt werden, was dann natürlich auch in gewisser Weise nicht nur uns persönlich mehr Zeit gibt, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz ist. Ja, ich denke, wir haben da ganz viele neue Möglichkeiten, die in Zukunft entstehen. Und das Spannende ist, in der Grundlagenforschung schaffen wir die technischen Grundlagen dafür.
Das ist wirklich ein spannender Ausblick. Dann, lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und besucht unsere Website www.saarland-informatics-campus.de/podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christian.
Gerne. Dankeschön.
As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus. Authentisch, spannend. Das Neueste aus der Informatikforschung.